Wir haben uns dann im Prinzip das Thema 10-Zylinder genommen und gesagt, was machen wir jetzt mit unserem Know-how? Den kleinen 18-Zylinder, den 111er Motoren, und haben daraus ein V10 gemacht, der in den Golf passte. Aber das Auto haben wir auch lange Zeit gefahren, das habe ich auch später noch als Kutschauto gehabt. Also wir haben ihn verschrottet, er fährt nicht mehr, aber das Auto hatte damals 40.000 Kilometer runter. Das richtig benutzt worden. War ein kleiner Grauguss 10-Zylinder V10, auch mit dem kurzen Stichmaß. 72 Grad Bankwinkel, wie sich das für einen 10-Zylinder gehört. Und hatte das kurze Getriebe aus dem Charan MQ300 mit drin und passte dazwischen die Längsträger. Und der war grau, grauer Golf V6. Gut, die Räder waren eine Sonderfelge drauf und hinten waren 4 Auspuffe, die hatten wir uns geleistet. Aber das sah man ja nicht. Ach so, und dann hatten wir vorne noch so ein Zender-Paket. Da konnte man gar nicht sehen, dass da irgendwas Seriöses hinter war. Und dann war das Auto nicht abgeriegelt und der lief dann 270.
Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und heute habe ich etwas für die Autoquartett-Fans unter euch. Denn mit den Entwicklungen meines heutigen Gastes kann man easy jeden Stich machen. Es geht um Bugatti unter VW-Ägide und vor langer Zeit bekam Gregor Gries mal einen von Ferdinand Piëch bemalten Briefumschlag zu Gesicht. Darauf ein 18-Zylinder-Motor mit Mittelabtrieb, der für ein Auto entwickelt werden sollte, das alle Dimensionen sprengen würde. Er war 2001 einer der ersten Bugatti-Mitarbeiter der Neuzeit, ab 2004 Leiter der Antriebsentwicklung und bis zum Schluss Leiter der technischen Entwicklung bei Bugatti. Und wie er da gelandet ist und vor allem, was unter seiner Leitung da so alles entwickelt wurde, das erzählt er natürlich bei mir. Viel Spaß also mit Gregor Gries.
Die Leidenschaft beim Auto ging mit dem Fahrrad los. Wir haben schon zu Hause nur die Fahrräder geschraubt, die Fahrräder gepimpt, sozusagen repariert, restauriert. Dann das Mofa-Moped und also klassisch, völlig klassisch. Und dann war das Thema Auto halt gesagt. Dann habe ich Maschinenbau studiert.
Wo kommen Sie her? Hier aus der Gegend?
Ich komme gebürtig aus Göttingen.
Ja, okay.
Bin aber dann in Nordhessen aufgewachsen und habe in Kassel studiert, Maschinenbau studiert. Und auch da war das Maschinenbau war mit dem Ziel, Auto zu machen, klar.
Gab es damals den favorisierten Autohersteller?
Also witzigerweise von Anfang an Volkswagen.
Tatsächlich?
Ja. Ich weiß nicht warum. Ich bin da nicht so abgehoben, glaube ich. Das liegt da mehr an der Einstellung. Und eine damalige Schulfreundin hat mal gesagt, wenn ich mir ein Auto kaufe, dann stelle ich mich in Göttingen an die Ampel und gucke, wie viele Autos da durchkommen. Und die meisten sind VWs, also kommen wir im VW. Nee, es ist so reingewachsen, eigentlich überall reingewachsen.
Okay.
Käfer, Typ 3 gefahren und dann alles gut.
Ja.
Und dann habe ich witzigerweise Praktikum gemacht bei Mercedes-Benz in Untertürkheim, während des Studiums. War auch toll, ne? Hat ja auch die erste ingenieurmäßige Aufgabe gemacht. Aber hätte dann auch einen Job da gekriegt, aber es war dann hier doch der Norden, der mich gereizt hat.
Ja, okay. Ja. Bleibt ja nur VW.
Ja, ja, genau.
Okay. Und da haben Sie dann aber gleich immer in Richtung Motorenbau? War das so Ihr Thema oder?
Eigentlich auch nicht. Auch da reingeschlittert sozusagen. Eine Stelle war in der Motorkonstruktion damals. Da gab es Konstruktion und Versuch getrennt. In Wolfsburg, da wurde ich eingeladen. Wie bei VW war das mit sehr, also ich hatte schon mehrere Zusagen in Stuttgart. Und die wollten mich unbedingt haben und ich wollte aber hier hoch. Und dann VW hatte mir eine Stelle angeboten in der Motorkonstruktion Nutzfahrzeuge, witzigerweise. Mhm. Was heißt witzigerweise, war mir eigentlich egal. Und ich habe dann so den T4-Anlauf mitgemacht. Und es gab Projektstellen damals für ein MPV. Damals Charan hieß er ja noch nicht, ne? Also für den Charan. Das war ja eine Kooperation mit Ford zusammen.
Ja.
Und das war dann beim VW bei den Nutzis angesiedelt. Also deswegen zu der Nutzfahrzeugentwicklung, Motor. Und da habe ich dann die Motoren für einen Charan gemacht. Vorderwagengeschäft und so.
Okay. Ja. Und das war Anfang der 90er?
Das war am 1.7.90 habe ich angefangen, ja, genau. Und dann gleich da rein.
Und da haben Sie schon gesagt, Mensch, da wird doch ein W18 reinpassen. Nein, also ich meine, wie kommt man vom Charan und von der Nutzfahrzeugentwicklung zu dem Weg, den Sie ja bestritten haben?
Also irgendwann,
war das mal Motorsport für Sie interessant? Oder?
Eigentlich auch weniger Motorsport. Es war eigentlich immer, ich bin immer, man sieht es ja auch so an meinen Mopeds, immer so ein bisschen an der eigentlich total nicht so abgehoben, wie es jetzt geendet hat mit Bugatti und Exklusivität, sondern eher an der Volksmotorisierung gewesen. Also deswegen vielleicht auch vielleicht auch mein Drang zum Volkswagen. Ja. Und Motorsport habe ich natürlich Interesse gehabt, aber mehr so Sofa. Ne? So Formel 1 geguckt und was da damals gab, Dakar und sowas. Aber jetzt aktiv Motorsport war nur Kontakte zu Bekannten, die jetzt, damals gab es ja eine relativ starke Motorsportabteilung in Hannover. Mhm. Und da haben wir ab und zu mal Autos getauscht und mal Autos gefahren und sowas.
Okay.
Aber mehr eigentlich nicht, keine Ambitionen zum Motorsport.
Und auch motormäßig, wenn Sie für den Charan, also ich meine, wo hat die Motorenpalette da geendet? Bei 2-Liter-Motoren, ne?
Oder? Ja, 2 Liter war der eiserne Gustav damals, 2 Liter, 115 PS war die Top-Motorisierung für einen Volkswagen im Passat und im Charan. Und dann ging es natürlich dann los mit V6. Ne? Also V6, das stimmt nicht ganz, V6 war damals dann im Anlauf. Ich hatte meinen ersten Golf gekauft, meinen ersten Jahreswagen gekauft, das war ein Golf 3, mit Los gewonnen und das war natürlich gleich ein Golf V6. Und das muss so 92, 93 gewesen sein, oder um den Dreh. Ne? Da ging das dann los. Vorher schon mal im Passat. Mhm. Ja, und das war natürlich schon faszinierend. Also, und ich glaube, das war so meine diese Volkswagen, diese Volksmarke mitzuerleben, die letzten 20 Jahre, wie sie sich entwickelt hat und auf Augenhöhe mit Mercedes und sonst was war. Ne? Und das ging dann damals los, auch mit der Motorisierung.
Wie hat man das eigentlich damals bei VW wahrgenommen, als Ferdinand Piëch das erste Mal seine Pläne und Ziele und Visionen da formuliert hat und gesagt hat, wir müssen da jetzt, also mit dem Phaeton, na gut, das war noch ein bisschen später, aber...
Das war parallel mit Bugatti.
Mit Bugatti, ja. Genau. Mhm. Aber irgendwann hat er ja mal gesagt, es ging ja mit Audi eigentlich los, ne? Dass er gesagt hat, okay, die müssen wir jetzt in Richtung Luxus drin, da müssen wir angreifen und so. Und das war alles VW-Konzern. Gab es da irgendwie Leute, die gesagt haben, na, da verlassen wir jetzt Pfade, die nicht gut sind, oder hat das jeder gleich kapiert?
Gar nicht. Die waren so ambitioniert und Die Taktik vom Piëch war ja, immer Konkurrenzunternehmen aufzubauen. Ne? Mhm. Und wir waren sofort im Mitbewerber zum Audi. Also dieses Thema V6, weil ich dachte, und der Audi dann parallel mit seinem V6, das war wirklich Wettkampf. Das war wirklich, aber war schön. Also das war halt erfolgreich, ne, auf beiden Seiten. Ja. Also zumindest in der Entwicklung, das, was ich wahrgenommen habe, ist das immer nur gut positiv angekommen worden. Ne?
Angenommen worden. So, und wie sind Sie dann irgendwann bei Ferdinand Piëch so aufgefallen?
Wie war das denn? Muss ich jetzt gerade resümieren. Also, Konstruktion, Nutzfahrzeugentwicklung und dann irgendwann aber Vorderwagen-Package gemacht. Und das war dann auch wieder so ergeben. Was ich dann gemacht habe, war was komplett anderes, so ein bisschen artfremd. Zu der Zeit, das war 93 eher, eine Planungsabteilung aufgebaut in der Aggregatentwicklung. Also reines Aggregatekind bin ich. Ne? Mhm. Hab dann im Prinzip eine Projektplanung aufgezogen zum Thema Kosten. Es ging dann auch los, dass auch dann der Piëch aktiver wurde in Wolfsburg, dass wir eigentlich überfrachtet wurden mit Aufträgen ohne Ende. Es gab dann schon in der Entwicklung Auftragseingangsbücher. Die Herren kamen von der Erprobung zurück und hatten 14 neue Aufträge. Also es war eigentlich auch von den Aufträgen schon nicht mehr handelbar, ne? von den Ressourcen, ob das Prüfstände, Personal oder auch Budget war. Es war zu der Zeit zwar das Geld immer irgendwie beschaffbar, ne, wenn der große Chef was wollte, aber es war trotzdem... Und um dieses, ich will nicht sagen Chaos, aber um dieses diese Auftragsflut zu bewältigen. Und es war ja nie Projekte, die keiner machen wollte, ne? Mhm. Wenn die beauftragt werden, 4-Ventiler V6 zu machen oder ein 4-Ventiler 111er Motor oder ein Rallye Polo oder sonst was zu machen, dann sagt ja keiner nein. Also auch Motor, Antrieb und Getriebetechnik und ob der Allrad der Synchroantrieb damals wurde. Ne? Und da sind wir dann mit einem Kollegen zusammen so eine Art Planungsabteilung aufgemacht für Motoren oder Antriebe. Das war für mich aber der Riesenvorteil, dass ich vom kleinen Konstrukteur im Kontakt mit dem Management hatte. Mhm. Ne? Wenn Sie sowas haben, es ist leider so ein Konstrukteur, habe ich damals schon immer gemerkt, ein Konstrukteur kann eigentlich nur Karriere machen, wenn mal was nicht passt. Weil wenn es nicht passt, dann spricht man wenigstens über ihn. Mhm. Ja, ist leider. Wenn sie gut sind, dann bleiben sie, was ja auch eine Erfüllung sein kann. Also ich will das nicht in Abrede stellen. Nee. Ich habe in den Jahren danach immer versucht, Konstrukteure einzustellen und zu motivieren, Konstrukteur zu bleiben. Mhm. Weil für mich ist das immer noch der Entwickler, der die Teile schafft und hat. So, aber trotzdem war es für mich dann irgendwie auch zweierlei. Also einmal in die höhere Leitung. Ne? Man hatte natürlich dann mit Budget und Kapazitäten zu tun und die Projekte kannte man als allererstes. Alles, was ich Piech am Wochenende ausgedacht hatte, hatte man dann auf dem Planungstisch. Und zum anderen, wir waren damals in Aggregat, ich glaube so 1200 Leute.
Unglaublich.
Inklusive der Werkstätten und des Prüfstands. Und dadurch, dass wir das natürlich nicht alleine gemacht haben, sondern genau mit den Fachabteilungen immer, ne, habe ich erstmal einen riesen technischen Überblick gekriegt über Versuch, über Prüfstandsarbeiten. Also nicht nur die Konstruktion, über die Techniken. Und ich kannte nach 2 Jahren fast jeden in der Aggregatentwicklung. Also das war ein Riesen. Ich kenne auch heute, gut, jetzt sind viele in Rente, aber und ich bin mittags zum Essen gegangen und war 2 Stunden unterwegs, weil jeder mich angequatscht hat, ne? Und das war natürlich ein Riesenfund, dass sie da im Gespräch waren, ne? So, und dann wurde mir das irgendwann, ich erzähle jetzt hier mein Leben. Also.
Ja, das ist der Sinn der Sache.
Ja. Also irgendwann haben sie das im Griff, das ganze Thema Projektkosten und Planung. Und wir haben zwar ein tolles System aufgebaut, aber ich habe es ehrlich gesagt irgendwann hochgeguckt und hatte das. Es wurde also irgendwann auch langweilig. Ne? Also dann kannte man jeden und dann kamen die und dann hatte ich auch eine UA mit Mitarbeitern und die haben dann die Papiere gemacht. Auf jeden Fall wollte ich dann wieder zurück in die Technik. Mhm. Und zu der Zeit war dann Karl-Heinz Neumann, Dr. Karl-Heinz Neumann, IA-Chef auch. Und der hatte so einen ganz windigen, ich glaube, das ist so lange her, das darf ich auch erzählen, so einen ganz windigen Auftrag von Piech. Und zwar hatte der Piech damals, da ging das gerade so los mit den Geländewagen. Und da gab es eine Idee, ist nichts geworden, also von daher kann ich es ruhig, glaube ich, erzählen. Wenn ich daran erinnere, gab es mal eine Kooperation mit Nissan und Ford. Mhm. Und es gab mal einen Ford Maverick. Mhm. Ne, das war ein Terrano, Nissan Terrano. Und die sind ausgestiegen irgendwann. Das muss so 95, 96 gewesen sein. Mhm. Nee, ja doch, so ungefähr. Und da hatte der Piech in Spanien über Seat mitgekriegt, dass der Nissan einen neuen Partner sucht. Und dann hat er sich überlegt, Mensch, das könnten wir doch auch machen. Und wir machen das, versuchen das mal mit Seat und Skoda. Und aber, und das war bei VW immer so, und bei Piech ganz besonders, ein Volkswagen-Produkt hat einen Volkswagen-Motor. Da kann alles andere kann passen, aber der Motor musste sein.
Okay.
Und dann hatte er sich überlegt und so kam er dann zu Jogi Neumann und sagte, pass auf, bauen wir den VR5, der war damals da ein. Ich will den VR5 da drin haben und den Pumpe Düse, Diesel. Aber, ne, darf keiner wissen, das ist streng geheim. Und so, und dann kamen wirklich mitten in der Nacht irgendwann so 2 Autos aus Spanien, die dann in der FE im Wald, da gab es noch welchen, da war die noch nicht so groß. Und da hat Jogi dann gesagt, Mensch, willst du das nicht machen? So, und dann habe ich nach Feierabend im Prinzip diese Autos gemacht und habe den einen umgebaut als Fünfzylinder, Otto, und dann den Pumpe. Und so war dann wieder die Reintegration in die Technik. Und danach, als wir dann die Autos präsentiert haben, ja, das, wie gesagt, da war ich ja noch eigentlich noch junger, frischer Ingenieur, und war dann auch der erste Termin mit dem Piech. Das haben wir denen dann gezeigt. Ne? Und alle hatten ja, da war er dann in Wolfsburg auch schon. Und die hatten alle riesen, mit Recht auch, Riesenrespekt vor ihnen, und auch Piech kommt und oh Mann, liebe Gott kommt und irgendwie war das, ich bin da irgendwie anders gestrickt. So über die Technik und über die Inhalte konnte man mit ihm super philosophieren und sprechen und die ganze Zeit. Und der Vorteil war vom Jogi Neumann, dass er sich nicht profilieren musste. Er hat mich immer machen lassen, hat sich nicht in Vordergrund gestellt.
Ja, okay,
er stand immer hinter mir, ja, ne, falls es Prügel gab, dass er mich auffangen konnte. Mhm. Aber er hat das immer machen lassen. Das war, muss man echt, war echt bewundernswert. Und das war für mich auch ein Riesen. Ja, und dann saß ich wirklich. Dann hat der Piech sich das so angeguckt, in die Umbauten umgeguckt. Und das fand er auch richtig gut, ne? Und dann philosophiert er, was er jetzt mit der Autos, dann erst, als die Autos dann fuhren, ne? Wir haben auch alle fahren lassen. Und als dann fuhren, dann philosophierte er, was macht er denn jetzt mit Außenauto und was, ne? Und dann saß ich echt so als junger Jungspund da mit dem Piech auf der Werkbank, hinter dem Auto, nur wir beide, Die Beine baumelten über die Werkbank und wir guckten uns das Auto so von unten an und dann philosophierten wir über die Rückleuchten und so, sonst was. Das war für mich total irre, ne?
Ja,
das war total irre, dass das so normal ging.
Ja.
Ja, und so, dann ging das dann los. Und wieder, da hatte ich mich da wieder bewiesen, und dann ging das los mit 18 Zylindern, ne? Und dann irgendwann, das war dann.
Dazwischen gab es ja noch so Prototypen, oder? Also so ist, wurde nicht mal an so einem V10 Golf gearbeitet?
Nee, das war danach.
Ach, das war danach.
Ja, ja, also okay, bei meiner Geschichte kommt das danach. Da steht die Kurbelwelle, ne? Da, die 10 Zylinder. Nee, bei meiner Geschichte kommt das danach, in der Tat. Also das ging dann wirklich dann so los. Eigentlich war das dann wirklich gleitend nach diesem Terrano-Geschäft. Das wurde dann nichts, Projekte gingen nicht auf und irgendwie. Und dann kam halt. Das war 97, Ende 97.
Ja.
Das war dann aber auch wieder mehr Zufall. Ich habe halt Yogi dann, also Karl-Heinz Neumann gesagt, pass auf, jetzt, ne? Jetzt habe ich da was gemacht, jetzt will ich aber komplett wechseln. Ne? Das, diesen Terrano hatte ich mir noch nebenbei gemacht, neben dieser ganzen Planungsaktivitäten. Ich will jetzt verantwortlich auch einen Motor machen. Und da, zu der Zeit, dann weiß ich ganz genau, es war Weihnachten, irgendwie Weihnachten, sagt, pass auf, ich habe 3 Aufträge, kannst du aussuchen. Bin ich für einen 18-Zylinder? V12 Diesel und ich brauche für alles Projektleiter und zwar noch irgendwas.
Ne? Ich will einen 18 Zylinder.
Ja. Ja, und dann war dieser ominöse Briefumschlag, von dem Sie bestimmt schon gehört haben. Und auf diesem Briefumschlag war, jetzt schweife ich gerade nochmal wieder zurück von dieser Gedanken, war eine ganze ER-111-Strategie drauf. Und zwar war zu der Zeit, war in der Mache ein 3-Liter-Lupo mit 3 Zylinder. Das war beim Diesel, hatte damit gar nichts zu tun, aber es war halt die schöne Zeit 3. Aber wir hatten den 1,4er FSI, ne, Direkteinspritzer. Mhm. Und das war ja für VW wirklich auch ein Leuchtturmprojekt, wie ich es mal nenne. Mhm. Ne, der erste Direkteinspritzer und mit Schichtladung und sparsam. Und aus diesem Gemisch, aus diesem Brennverfahren, ne, das teuerste bei der Motorentwicklung ist eigentlich ein neues Brennverfahren zu machen, nicht die Zylinderzahl, sondern wie ist die Gemischbildung?
Den einzelnen Brennraum
zu gestalten. Genau, den einzelnen Brennraum. Und das hatte Piech auch damals relativ klar so gesehen und hat ihr genau aus diesem 1,4er FSI so eine Strategie entwickelt. Runter zum Dreizylinder. Und aus diesen Dreizylindern, das war dann sein Traum, das war nämlich vorher schon mal in der Mache, hat er dann in V6 gemacht, ein V6 EA111, also alles dieser Polo-Motor. Und dann gab es halt die Idee, und das war dann parallel, er hatte, glaube ich, im Hinterkopf hatte er das Thema Bugatti schon. Aus diesen Dreizylindern hat er halt dann 6 Dreizylinder zusammengebaut zu einem klassischen, wirklichen W18-Motor. Ne? Wenn man hier genau guckt, dann werden wir genügend Bilder haben. Aber ich, wie gesagt, ich habe das alles in Kartons verpackt. Und und dann haben wir im Prinzip die Idee W18 verfolgt. Das war total scharf. Er malte sich dann den Motor mit Mittenabtrieb auf. Ne? Und das waren halt auch wirklich 120 Grad Bankwinkel.
Also das sind diese Riesenbänke mit
dem. Das waren Riesenbänke und dann hatten wir überlegt, da mit einem Kollegen, ein begnadeter Konstrukteur, der hatte sich dann nächtelang überlegt, wie kriegt er diesen Motor überhaupt in ein Auto rein. Und Piech wollte dann noch in der Mitte der Kurbelwelle, wollte auch den Kraftabgriff haben. Das war immer sein Faible.
Wie beim 917
eigentlich. Genau, da fing das an. Und das habe ich in meiner Karriere von ihm 3-mal den Auftrag schon gekriegt. Immer wenn die Kurbelwelle länger wurde, als dann musste das sein. So, und dann haben wir überlegt, wie wir diesen Motor da reinbauen. Ja, so ging das eigentlich los mit 18 Zylindern. Dann haben wir innerhalb von 9 Monaten mit einem kleinen Team komplett. Und da muss man dann auch sagen, da hat dann auch der Karl-Heinz Neumann sehr viel Mut bewiesen. Er hat dann viel von der VW-Struktur liegen lassen. Und wir haben mit einem kleinen Team, ob das nun Budgetfinanzen waren, ob das Projektplanung war, wir haben extern gesessen, haben ein Büro in einem alten Friseurgeschäft sozusagen gehabt. Ganz geheim und konspirativ, weil das war ja auch alles nicht spruchreif.
Das geht nur, glaube ich, wenn man das die Konzernstrukturen so, ne? Verlässt.
Ja,
wie viele Leute hatten Sie da?
10 Konstrukteure und dann natürlich im Projektfortschritt haben wir nach und nach dann die VW-Strukturen mit aufgebaut. Wir brauchten dann den Prüfstände, die Versuche. Und wir haben angefangen Ende 97, also wirklich haben wir angefangen im Januar 8. Stimmt das jetzt, was ich sage? Ja, Januar 98 angefangen. Und wir haben dann ein paar, im Auftrag war, das war Paris, glaube ich. Paris, das war im September, ne? Das war immer das Gegenspiel zur IAA. Mhm. Und da stand dann das Auto. Mit laufendem 18-Zylinder, das war der Auftrag. Also wir haben innerhalb von 9 Monaten diesen Motor mit Prototypenteilen zusammengebaut. Erstmal konstruiert, dann die Teile parallel beschafft Und diese Teilebeschaffung ging halt auch nur mit besonderen Wegen. Ne? Da musste man auch vorher schon mit den Firmen sprechen und die waren alle total motiviert.
Da muss man auch die Geheimhaltung noch wahren. Ne? Aber Sie, ganz am Anfang, als Sie diesen Briefumschlag da in die Hand gedrückt bekommen haben mit dem 18-Zylinder, Sie wussten nicht, für was für ein Auto. Oder doch? Oder ich meine, da muss ja irgendein Lastenheft stehen. Also wird es ein Rennmotor, wird es ein Geländewagen?
Schon, aber in der Tat, die ersten Termine, na doch, ich wusste schon, weil wir wollten dann zu Giugiaro nach Italien.
Okay.
Und wir hatten auch schon dann Italiener eingestellt für Sprachbarrieren und einen Meister eingestellt aus Italien. Aber wir haben in der Tat offiziell immer noch an Bentley gedacht. Weil Bentley Rolls-Royce war zu der Zeit ja...
Das war das Thema.
Das war das Thema. Und ich glaube, das war auch der Hauptgrund damals, dass er halt den Rolls-Royce an den VW, an den BMW verloren hat.
Ja.
Und dass er so sagt, dann mache ich jetzt einen Bugatti.
Okay.
Naja, so war das. Ja, und dann haben wir das im Prinzip durchgezogen. Den ersten Motor in 9 Monaten die Teile zusammengebaut. Ja, im Dorf bei Wolfsburg in der Garage, das war so ein Prototypenlieferant. Aber hatte auch Motorfertigung, also Teilefertigung war verlängerte Werkbank wieder für Versuchsbau bei VW. Mhm. Und da haben wir den ersten Motor Samstag, Sonntags aufgebaut. Dann haben wir auch da die speziellen Motorschrauber, die Werkstatt mit ausgesucht. Wir haben immer versucht, die VW-Know-how mit einzubeziehen, weil wir dann später ja auch dann wieder in die Strukturen rein sind.
Was war das Lastenheft für den Motor, als Sie angefangen haben zu konstruieren? Also waren das diese berühmten 1000 PS,
die da kam? Nee, der hatte nicht 1000 PS. Das waren... Also der Hubraum ergab sich ja durch diese Basis von dem 1,4.
Ja. Ja.
Wobei wir dann schon spekuliert hatten, der VW hatte dann beim Vierzylinder schon den Hubraum erhöht auf 1,6 Liter. Und wir waren dann irgendwie bei 6,3 Liter. Müsste man jetzt mal durch 18 teilen, was das für ein Einzelhubraum ist. Also da so 6,3 Liter, glaube ich, war der Hubraum. Und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, erstmal 600 PS. Das war ein Saugmotor.
Mhm.
Und so 100 PS pro Liter, wir hatten auch das Thema FSI und Schichtladung. Das hatten wir eigentlich alles im Lastenheft.
Okay.
Also eigentlich zu versuchen, so das technische Know-how, was damals stand, ne, mit dem 1,4er, mit FSI und Schichtladung auf den 18-Zylinder zu übertragen.
Okay.
Und haben da alle Komponenten, die Leistung gekostet haben, mit übernommen. Ne? So, dann hatten wir um die 600 PS. Also 100 PS pro Liter, glaube ich.
Turbo war kein
Thema? Nein. Das ging dann in der Tat los. Also da war das. Und dann hatten wir ja auch parallel, auch da hat dann die Aggregatentwicklung den Lead übernommen bei den Prototypen. Wenn Sie sich, gab es ja erstmal EB118 ne? mit dem 18-Zylinder. Dann hatten wir im März, das muss dann Genf gewesen sein, den 2,8 Limousine gemacht, was für uns aber gleich war.
Ja.
Ich glaube, wir haben den Motor sogar weiterverwendet und haben nur oben die Blende geändert. Haben den natürlich jetzt dann so ein bisschen standfester gemacht. Ne? Der erste 118er in Paris, der hatte noch mehrere Bierdosen unten drunter, damit das Öl nicht auf den. Ja, das war so. Ja,
aber der lief. Also der lief, den der lief wirklich. Einfach ganz normal.
Und er wurde auch angelassen. Das war damals auch wenn es verboten, schon damals nicht erlaubt war auf den Messen, hat Peace sich das nie nehmen lassen. Und den ist wirklich gestartet.
Wie war das eigentlich, als Sie das erste Mal den 18-Zylinder gestartet haben? Geht da der Puls hoch? Steht Pierich dahinter? Und
Also das erste Mal gestartet haben, das waren wir natürlich alleine, wir haben es ausprobiert. Ja klar, das ist schon faszinierend.
Oder?
Aber da gab es noch faszinierende Sachen in der späteren
Zeit.
Aber man stumpft dann auch ein bisschen ab. Ne? Ja, es war also wirklich... Ja, Riesengeschichten. Ne? Auch wenn Sie sagen, 600 PS nicht, ist nicht so viel, aber auch damals mit den 600 PS bei Volkswagen oder auch, nee, nicht nur bei Volkswagen, auch bei anderen Herstellern, finden Sie mal einen Prüfstand, wo Sie so einen Motor in Betrieb nehmen können.
Ja,
mal einen Prüfstand, wo der draufpasst. Ne?
Mit dem Drehmoment auch.
Ne? Ja, und dann gab es bei VW in der Forschung gab's zwei Prüfstände, die hatten schon mal die Leistung, dann sind wir dahin. Und in der Entwicklung gab es auch dann, die waren im Bau. Weil parallel ging das Thema W12 ja auch bei VW in der Serie los, W8, W12 und dann bauten die Prüfstände. Deswegen gab es dann schon so, aber das war noch nicht so. Und dann musste jeder, wie wir später auch mit dem Bugatti dann, auch nochmal üben, was das heißt, so einen Prüfstand zu betreiben. Ne? Und dann ging da schon mal der Feueralarm los und dann die CO-Überwachung und das war schon spannend. Also das waren so mehr die Sachen.
Ja.
Ja. Und dann hatte der 18-Zylinder hatte noch, jetzt trifft dich wirklich vorher ab. Aber das ist so eine Geschichte, die mir einfiel. Der 18-Zylinder durch den Mittenabtrieb, jetzt muss ich nochmal kurz zurück. hat er dann im Prinzip auf der Kurbelwelle ein Zahnrad.
Ja.
Und die Antriebswelle ist dann wieder mit dem Zahnrad. Ne? Und wenn Sie zwei eine Zahnradbauung haben, dann ist die Drehrichtung eine andere.
Mhm.
Da wir aber konventionelle Getriebe natürlich nehmen, ne? Außer nicht damals wie der Lamborghini im Murcielago oder im der einzige Motor war der Linksrumdrehte. Ne? Der Lamborghini, der 12er, ist der einzige Motor, der Falschrumdrehte.
Ja, okay.
Aber wir haben konventionelle Getriebe aus der Limousine und wollten dann auch rechtsrum in das Getriebe rein. Und deswegen haben wir den Motor in der Tat linksrum drehen lassen. Ne? Durch den Mittenabtrieb kam er
richtig. Okay, ja.
So, das war natürlich erstmal ganz schön und das war auch kein Problem. Aber auf dem Prüfstand musste man auch wirklich dran denken. Also man konnte auf den Prüfständen auch einen Linkslauf machen, weil die ganzen Drehzahlsensoren, die Wellensensoren, die Momentenaufnahmen, waren natürlich normalerweise auf rechtsrum. Man konnte es auch umprogrammieren. Nur bei so einem Notaus. Ne, dann hat man mal so ein Notaus und dann fuhr das System runter. Und dann rief der Applikateur an und sagte, ich glaube, ich habe den Motor kaputt gemacht. Der springt nicht mehr an, der kriegt keinen Sprit, der kriegt keine Zündung. Das ist alles krank. Ne? Und dann hat er vergessen, diesen Prüfstand wieder falsch rum zu drehen. Ne? Theoretisch.
Das ist der Beweis.
Ja.
Motoren können nicht entweder oder, sondern ja, müssen eine Richtung aus.
Eigentlich war es ja der Prüfstand, das Problem. Der schleppte ihn halt falsch rum an. Ne? Aber das ist so.
Okay.
Beim Erzählen fällt einem so.
Die kleinen Probleme, die man hat. Ich habe mal eine Geschichte gehört, dass einer der ganz frühen Motoren, ich weiß nicht, ob es ein 18-Zylinder oder ein 16-Zylinder war, der Richtung Prüfstand geschoben wurde, wo bei diesem Rollwagen, mit dem man das da hinschiebt, dass da zwei Rollen abgebrochen sind und der
Motor. Das kenne ich nicht.
Kennen Sie nicht?
Nee. So schlechtes Werkzeug hatten wir nie.
Das ist eine Geschichte, die mir mal irgendwann zugetragen wurde.
Also das kann höchstens sein, das ist dann aber nichts mit Bugatti, dass das im Vorfeld war ja, man muss ja eins sagen, als wir parallel diesen 18-Zylinder Eskapade gemacht haben. Hatte ich ja eben schon erwähnt, lief beim VW die Vorbereitung fürs Thema W12. W12, W8, W12. Und parallel in dem gleichen Status wie wir mit dem 18-Zylinder gab es eine Prototypentruppe für ein W16.
Okay, also das war nochmal eine andere Truppe.
Das war eine andere Truppe und die bauten aber auch wirklich auf Basis W12. Also einfach nur 72 Grad Bankwinkel. Mhm. Kurzen Zylinderabstand und zwei Zylinder reingepackt.
Ja, okay.
Vier, mit 60. Und die hatten auch so, die standen auch parallel mit uns auf der Messe für den Bentley Onandia. Und es kann sein, dass diese da das passiert ist, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Ja, weiß ich nicht.
Ja. Aber die waren damals auch unterwegs, die hatten dann noch weniger Leistung theoretisch, weil auch Saugmotor und auf Basis von den W8, W12 Motoren.
Ja. Aber wie ist das dann gekommen? Also da haben wir einen W12 gemacht und da vier Zylinder rangehängt und irgendwann ist es ja dann doch auf den 16-Zylinder gekommen. Wie war überhaupt der 18-Zylinder vom Lauf her, von diesen ganzen Eigenschaften? Waren Sie da zufrieden oder war das eher doch nicht ganz so?
Also Motor an sich war komplett ausgeglichen, war sehr, sehr harmonisch im Lauf. Wir hatten nur ein Problem. Ich bin ja immer noch bei der Limousine, bei den ersten Motoren, mit dem Mittenabtrieb in der Mitte. Da hatten wir halt einen riesen Rädertrieb. Das war auch damals noch die ersten Prototypenmotoren auch so ein bisschen Angst gehabt und zwar auch mehr oder weniger Grad verzahnt, damit sie eben keine Axialkräfte auf die Kurbelwelle kriegten.
Okay.
Und dann hatten wir noch einen Räder-Kettentrieb, weil auch der Steuertrieb war in der Mitte dann natürlich.
Ja.
Ne? Der Nockenwellenantrieb, das ging alles da hoch. Und das war schon so ein bisschen sehr viel Mechanik, hörte sich nicht besonders gut an.
Okay.
Und wir sind auch so einige Resonanzen durchlaufen. Im Auto war es wir hatten einen Aggregateträger aufgebaut, einen 7er BMW damals, weil vom Package her bot sich das besser an als ein Audi A8 oder sowas, weil der alles vorne eingebaut hatte. Und Piech konnte super mit dem Auto rumfahren. Der hat das sofort verstanden, über welchen Drehzahlbereich er schnell weg musste. Also es war wirklich eine Rübenmühle, aber es war schön. Also
das war ein 7er BMW, wo Sie den 18-Zylinder
hatten. Ja, genau, das war der erste Aggregateträger. Wir brauchten ja auch irgendwas, damit dieser EB118 auch fuhr. Der sollte ja auch fahren.
Ja.
Also der ist in Genf lief, war nur statisch auf der Messe. Der hatte, glaube ich, noch nicht mal ein Getriebe. Und der 218er sollte auch fahren. Der fuhr dann auch da Protoaufnahmen. War der Ostmann auch da und in der Schnellbahn. Und dann ist er selber gefahren.
Okay.
Und um diese Applikation zu machen, um überhaupt zu gucken, wie so ein Auto fuhr, das war ja auch alles mit der heißen Nadel genäht. Ne? Wir hatten einen Motor in Wolfsburg, das Auto in Italien gerade zusammengebaut. Und ich weiß ganz genau, die italienischen Kollegen haben auf dem LKW nach Paris noch den letzten Teil zusammengeschraubt. Und der 218, der konnte dann vorher schon mal ein bisschen bei Fotoaufnahmen, der wurde dann schon mal aufgenommen. Ne? Aber wir hatten halt nur diesen alten BMW mit dem fuhr man dann auch. Und der war dann auch, der fuhr, weiß ich gar nicht, wie schnell wir uns getraut haben, 150, 160 oder sowas.
Okay. Ja, okay. Wie fuhr der insgesamt? Oder was ist das für ein Gefühl, auf einmal mit so einem riesen Motor da vorne in so einem BMW drin zu sitzen? Ist wahrscheinlich auch, was hat er gewogen, der 18-Zylinder? 300 Kilo?
Weiß ich nicht mehr. Ja, weiß ich jetzt nicht. Oh, boah. Was soll ich sagen?
Das ist, war halt auch nur ein Motor.
Ja, ein Riesen, war auch nur ein Motor.
Ja. So, und wie ist dann die Entscheidung gefallen, dass man doch wieder auf 16-Zylinder geht? Also nur auf 16-Zylinder?
Ja, okay. Vielleicht den einen Step noch. Wir hatten dann ja noch, weil ich dachte, wir hatten jetzt diese 118, 218 und dann gab es aber eigentlich, und das muss man vielleicht noch dazu wissen, dann war parallel damals Phaeton-Anlauf, 7er BMW mit Elektronikproblemen, wenn Sie sich daran erinnern. Phaeton haben sie immer wieder verschoben und Limousinen und Volkswagen. Also ich will das Auto nicht schlecht reden. Ich glaube, das ist immer noch in dem Segment ein Meilenstein gewesen. Der Phaeton ist heute, steht er noch gut da. Aber es war eine Riesenherausforderung für alle. Und man sah ja auch die Kollegen, was sie schwitzten und wie kriegt man so ein Auto dahin, ne? Als VW. Und man hat wirklich, glaube ich, Piech überzeugen müssen und sagen, pass auf, lasst uns lieber einen Sportwagen machen. Wir hatten dann ja der als dritte Variante den Mittelmotorwagen. Das war damals schon Chiron.
Dieser 18-3 Chiron.
Ne? 18-3 Chiron, ja. Ach, der hängt hier um die Ecke, ja, okay, in meiner Werkstatt. Und da gab es dann auch den Designerwettbewerb mit Giugiaro, mit Vacus damals, der den Veyron hatte. Mhm. Da Silva hatte auch noch ein Auto. Also diese drei Designer machten dann den Entwurf für den Supersportwagen. Und man hat dann Piech wirklich überzeugt. Also das war damals ein Vacus und ein Neumann. Und ich sag, pass auf, mit dem Supersportwagen, der ist kompromissloser. Und Limousine, lass uns erstmal üben. Also so ungefähr war das. Ne? Also,
muss man aber sagen, der hieß Chiron, obwohl ja der aktuelle der Bugatti Chiron hieß, aber das ist nicht der,
das war nee, nein, die genau, Basis. Das war Veyron, genau. Ne? Chiron, Veyron war der VW, das VW-Produkt und ja, der Silberwagen, wie der hieß, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Okay. So, und dann, so weit waren wir dann halt. Und dann musste natürlich, und dann kamen zwei Sachen aufeinander. Dann ging die Idee los. Nee, eigentlich war es anders. Wir waren mit dem 18-Zylinder, das war dann nochmal Frankfurt mit dem 18-3. Und ich glaube, dann ging es auch wirklich in die Phase. Wie gesagt, dann gab es auch diesen Designer-Wettbewerb, ne? Wo sich dann der VW, der Vacus, durchgesetzt hat mit dem Veyron, sodass das mehr in die konkrete Phase kam. Und der Hauptgrund war, so wurde es mir jedenfalls auch vom Neumann dann berichtet, ich musste dann so, vor Weihnachten hatten wir dann nochmal einen Termin, hat gesagt, das 18-Zylinder-Geschäft stellen wir ein, ne? Die hat sich für den 16-Zylinder entschieden. Der Hauptgrund war eigentlich die Produktionsstrategie. Da VW dachte ja noch oder denkt ja immer so an Produktionslinien, Salzgitterbau. Ne? Und zu der Zeit hatten wir wirklich einen W8, W10, W12. Und in der Denke von Piech war der W16 einfach nur mal, ne, so war ja damals auch. Ne? Als V-Motor, die Kollegen von der Bentley gemacht haben, war ja wirklich ein W12 mit 4 Zylinder mehr. Mhm. So, und dann sind die damals auch angetreten mit einem 800 PS Saugmotor. 8 Liter Hubraum hatte er dann, 800 PS Saugmotor. Und das war, und der 18-Zylinder war ein absoluter Exot. Den hätte man auf keiner Linie bauen können. Okay. Waren zwar rein theoretisch die Zylinder, die Kolben vom 111er. Das war es aber auch schon. Und das war eigentlich der Hauptgrund, dass er sagte, pass auf, den können wir uns, das ist nicht für VW nicht angemessen, wir wollen Serienmotoren machen. So, und das war dann für mich der Zeitpunkt, dass ich aus dem Bugatti-Geschäft ausgestiegen bin. Das war dann irgendwie 99.
Weil das schon ein 16-Zylinder-Team gab?
Das 16-Zylinder-Team gab es und das lief dann so weiter. Auch der Neumann hatte dann irgendwie, ja, das lief dann so weiter. Und wir haben uns dann im Prinzip, weil Sie es am Anfang sagten, das Thema 10-Zylinder genommen. Wir haben im Prinzip gesagt, was machen wir jetzt mit unserem Know-how? Dem kleinen 18-Zylinder, den 111er-Motoren, Und haben daraus ein V10 gemacht, der in den Golf passte. Aber das, also das Auto haben wir auch lange Zeit gefahren. Das habe ich auch später noch als Kutscheauto gehabt. Ja, wirklich ein Zehnzylinder-Golf.
Sie sind einen Zehnzylinder-Golf gefahren.
Ja, ja, das ist, da ist die Kurbelwelle, das ist die da.
Das klingt für mich wie das Uhlenhaut-Coupé.
Ja, das ist das Auto. Das, das, das,
das, dass der Entwickler cool. Das Auto, was nicht auf die Straße kam, dass der das
Auto hat. Das Auto halt mittlerweile, also wir haben ihn verschrottet, er fährt nicht mehr, hat auch, aber das Auto hatte damals und wir haben dann noch als Kutschauto bei Bugatti dann noch benutzt, weil ich habe die, wir haben die alle mitgenommen. Ja. 40.000 Kilometer runter. Das ist richtig benutzt worden. Also es war, war ein kleiner Grauguss-10-Zylinder, V10, auch mit dem kurzen Stichmaß. 72 Grad Bankwinkel, wie sich das für einen 10-Zylinder gehört. Und hatte das kurze Getriebe aus dem Charan MQ300 mit drin und passte dazwischen die Längsträger. Das war aber nicht eigentlich nicht, der Golf war eigentlich nicht der Hauptzielmarkt. Das war für uns natürlich schon ein Joke. Ja. Wir haben dann auch parallel lief da auch schon das Thema R32 oder R-Golf. Das war eigentlich, jetzt muss man da auch wieder zurückgreifen, wenn Sie sich daran erinnern, hatten wir ja in der Serie den Passat, den B5 mit Längseinbau.
Mit dem V8.
Genau, und der hatte den V8 drin, ne?
Ja.
Und ging auch so ganz gut. Das war ja zu der Zeit ganz gut mit diesen, da gab es den Audi mit dem 8-Zylinder, den BMW genau, mit dem großen und dann auch den Passat. Und es war aber geplant, die nächste Passat-Generation wieder Quereinbau zu machen. Weil das einfach das bessere Fahrzeugkonzept, das Package-Konzept ist. Es gab in Wolfsburg sowieso dann mehr Stimmen für den Quereinbau, beim Audi immer für den Längseinbau. Ja. Und im Quereinbau hätten sie den 8-Zylinder halt nicht reingekriegt.
Okay.
Und es gab also keinen Nachfolger, das war klar, für den Passat V8. Und da sind wir in die Lücke sind wir gestoßen, gesprungen, mehr oder weniger selbst auferlegt. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann machen wir als Nachfolger einen Passat V10. Und haben alles 18-Zylinder-Know-how genommen und haben das dann mit reingepackt und haben uns dann einen Motor konstruiert, der in diesen Quereinbau reinpasst.
Und das konnte man damals einfach mal so eben machen, ohne
ja,
Auftrag, ohne irgendwas?
Das ist ja. Naja, wir haben das schon abgesichert. Ist nicht so, dass wir das, ne? Aber ja, der Bereichsleiter stand dahinter. Ja. Der wird es halt irgendwann im Winterkorn erzählt haben. Und ich weiß noch ganz genau, wir hatten da auch dann irgendwie uns zum Ziel gesetzt. Und der Golf war dann halt eine Art Aggregatenträger, das war für uns das Joke-Auto.
Und welcher Golf war das? Golf 4?
Das war ein Golf 4, ja. VR6 damals.
Ja.
Und da habe ich schon
gehört. Oh mein Gott, ist das geil. Also, das ist ja, das schlägt ja mein Herz
wieder höher.
Ne? Golf und mit 10 Zylindern.
Ja, das war cool. Und das Auto ist auch wirklich cool. Zu der Zeit war das auch der Renner. Ne?
Also, hatte der Allrad dann?
Der hatte Allrad, das waren normaler 4Motion, VR6 4Motion. Wir hatten dann allerdings, hatten uns die Motorsportkollegen besorgt vom Audi. Also die Porsche-Bremsanlage, die Porsche-Felgen, die hatte ja alles der Audi 80 dann drauf.
Achso, der drauf.
RS2,
der
genau, den habe ich gedruckt. Genau, okay, den. So, und das ganze Fahrwerk hatten wir drunter, also vom Bremsen. Dann hatten wir vorne mit den Fahrwerkskollegen auch eine neue Pendellagerung gemacht. Das war schon auf Hinblick für den Passat-Einbau. Und das Auto fuhr top und hatte, der Motor hatte 4,3 Liter. Das war krass. Und wir hatten 300 PS in dem Auto.
Das klingt gut.
Und also das war auch nur der erste Prototyp. Und
ein Fünfganggetriebe?
Das war ein Sechsganggetriebe.
Und das hat aber gehalten, die Leistung?
Das Getriebe hat die Leistung gehalten. Allerdings war das auch ein Prototypengetriebe.
Also, okay.
Und zwar haben wir da gab es nur, wo war denn das für? Das war, glaube ich, für einen 15 im Charan. Das hatte einen verstärkten Allradantrieb.
Ja.
Und zwar ist da der Allrad, das passte dann alles. Ja, genau.
Ach mein Gott, was für eine Spielwiese, oder? Wenn man so einen
cool.
großen Konzern
hat. Ja, und zu der Zeit, das war dann so 2000, konnte man mit so einem, der war grauer Golf V6. Gut, die Räder waren eine Sonderfelge drauf und hinten waren 4 Auspuffe, die hatten wir uns geleistet. Aber das sah man ja nicht. Ach so, und dann hatten wir vorne noch so ein Zender-Paket, also so ein Tuning-Scheiß. Ne? Konnte man gar nicht sehen, dass da irgendwas Seriöses hinter war. Und dann war das Auto nicht abgeregelt und der lief dann 270. Ja, heute ist das kein Problem.
Genau, aber
zum Schluss, als ich das als Kutschauto hatte, dann sind mir dann die R32-Golfe um die Ohren gefahren. Aber zu der Zeit hatte ich irgendeinen BMW vor mir, der war bei 250 abgeriegelt, dann habe ich ihm die Lichthufe gegeben mit so einem normalen grauen Golf. Das war. Naja. Ja, also das war dann die Zeit, die haben wir dann überbrückt, nachdem der 18-Zylinder beerdigt wurde. So, und dann war das 2000 haben wir dann den 10-Zylinder gehabt. Achso, das wollte ich noch sagen, dieses Auto haben wir dann aufgebaut zum 35-jährigen Firmenjubiläum für unseren IA-Chef. Der haben wir das nachts vor die Tür gestellt und dann konnte er mit dem Auto dann auch, dann ist er noch ein bisschen rumgefahren damit. Und dann haben wir das irgendwie, ja. So, und dann ging das schon los mit dem Bugatti-Geschäft. Ne? Dann hat der Herr Neumann vom Piech den Auftrag, Bugatti zu gründen, Bugatti Engineering. Mhm. Und dann war natürlich der Erste, den er fragt, ob ich jetzt nicht mitkommen will, war ich dann. Und dann haben wir zusammen diese Mannschaft aufgebaut. Ich war im Prinzip mit Karl-Heinz Neumann der erste Mitarbeiter.
Ich wollte gerade sagen, der erste Mitarbeiter des neuen Bugatti sozusagen.
Ja, und dann haben wir erstmal angefangen, Räumlichkeiten zu suchen, Leute zu requirieren. Also es gab noch eine Motormannschaft, die Konstrukteure, die den 16-Zylinder damals gemacht haben. Das waren damals noch viele Motorsportleute, die dann aber übernommen wurden. Ich hatte meine Werkstatt und meine Versuchsleute mitgebracht von dem 18er, die dann den 10er mitgemacht haben. Ich habe ja die Leute nicht wieder weggegeben. Die habe ich dann alle mitgebracht, ja. Sodass die Butter komplett war. Und dann haben wir die Fahrzeugleute, Projektleute, Finanzer. Wir haben nach und nach das aufgebaut.
Aber Sie waren hier und nicht in Molsheim?
Das war alles hier. Molsheim gab es nicht. Molsheim gab es natürlich, genau. Keine Frage. Aber der VW hatte auch das Gelände und das Chateau gekauft in 98. Das war aber irgendwie verfallen und da wohnten dann die Obdachlosen drinne und das hatten sie dann schon mal saniert, jedenfalls Gebäudesicherung gemacht. Ich weiß, waren Sie schon mal in Molsheim?
Nein, leider nicht.
Es gibt dann rechts und links noch so zwei Remisen. Die eine die waren beide einsturzgefährdet und eine Orangerie gab es. Ne? Und das hat der VW dann erstmal gesichert sozusagen, sodass nichts weiter, keine Schäden ist. Auch der Chateau ist aufgeräumt worden, sind Decken eingezogen worden, sodass man das nutzen kann und das nichts. Ja, und dann, das in 98, dann war es für, dann gab es dann in Molsheim, gibt es halt eine sehr große Bugatti-Gemeinschaft, einen Bugatti-Club und die haben dann ihre Feste da gemacht und so, ne? Also mehr gab es da nicht.
Okay. Und also
wir Bugatti hatten da in Molsheim auch noch keine Aktien. Wir haben also eine Engineering aufgemacht, eine GmbH gegründet hier in Wolfsburg, auch extern, haben dann Gebäude zunächst mal angemietet, waren dann beim Entwicklungslieferanten in Wolfsburg, haben wir uns zwei Büroetagen gemietet und sie haben da angefangen. Dann braucht man natürlich nach einem Jahr auch irgendwann die Werkstätten. Dann ging das wieder los, wie beim 18-Zylinder. Sie fangen erst theoretisch an mit der Konstruktion an. Sie können auch schon mal Teile bestellen, aber irgendwann kommt der Punkt, da brauchen sie auch ein bisschen mehr Equipment. Da brauchen sie erst eine Werkstatt und eine Montage. Und dann irgendwann brauchen sie darüber hinaus auch mal noch Prüfstände. Und das ist halt so, wenn sie eine komplette Einheit aufbauen. Ja, und dann ist das so sukzessive gewachsen. Und dann sind wir rumgefahren, haben uns Standorte parallel gesucht. Ne?
Und Sie haben aber den 18-Zylinder, haben Sie davon was übernommen oder haben Sie den 16-Zylinder, den es dann parallel gab, haben Sie den genommen?
Ja, also da ist vom 18-Zylinder ist wenig, außer den Personal und außer den Leuten.
Ah, okay.
Und dem Prüfstands-Know-how ist da wenig übrig geblieben. Okay. Der 16-Zylinder hat sich dann auch nochmal grundlegend geändert. Dann gab es halt zwischenzeitlich diese 1000 PS.
Vorderung. Also Maßgabe, ja, okay.
Ne, dann hat man gesagt, pass auf, das geht aber nur mit Turbomotoren, Turboladern. Dann war er schon aufgeladen. Da hatte er 800 PS aufgeladen. Genau, so war das, weil die 100 PS pro Liter waren schon, wenn Sie so mal gucken, das W-Motor-Konzept hat Riesenvorteile zum Thema Kompaktheit, Gewicht, Package ist Kompaktheit. Laufruhe ist für mich ausgezeichnet, das ist wirklich auch so ein Sechszylinder, so ein VR6 zu fahren, ist einzigartig. Aber er hat aufgrund seiner Konstruktion mit dem Einzylinderkopf halt ein Leistungsproblem als Auger.
Auch ein Temperaturproblem, oder?
Das Temperaturproblem kriegt man eigentlich gut hin.
Okay.
Das ist, wenn Sie Wasserkanäle richtig machen. Und das Temperaturproblem ist nicht das Problem.
Okay.
Aber die Leistung ist in der Tat beim Saugmotor durch den langen und den kurzen Kanal. Mhm. Und das ist ja, wenn Sie sich den Kopf angucken, mit den
Uhrwerk.
Auch der Einlasskanal, der eine Auslasskanal heizt den nächsten Einlasskanal auf. Also als Saugmotor haben die Motoren durchaus ein Manko. Das ist aber auch der einzige. Und deswegen hat man eigentlich auch die, wenn Sie auch bei VW in der Serie gucken, die 100 PS pro Liter beim Saugmotor hat man nirgendwo.
Der BMW hat das beim M3 gehabt.
Ne? Ja, beim Reihenmotor ist es nicht das Problem. Da kriegt man das relativ einfach hin. Ne? Aber dafür, naja, passt halt nicht in ein Auto. Ein 16-Zylinder Reihenmotor wäre zwar schön, aber ich bin... Ja. Also da war mal bei den Turbomotoren schon, um die 800 PS zu schaffen. Und dann gab es halt auch in der Serie schon beim 12-Zylinder die eine oder andere Herausforderung zum Thema Lagerbreiten. Ne? Der Motor ist halt sehr kurz und der 16-Zylinder, wie er jetzt in der jetzigen Form ist, wir haben ihn dann ja auch länger gemacht, ist genauso lang wie ein V12. Ne? Der Motor ist 720 mm lang und da müssen Sie erstmal gucken, ob Sie so einen kurzen Motor finden. Heißt natürlich im Inneren, ne, wenn Sie die an die Kurbel, da habe ich jetzt nicht, aber Sie können sich das bei dem Kurbelgehäuse ja gut vorstellen. Ja. Das geht auf Kosten der Lager. Sie haben die Hauptlager, die Bläulager. Und da gab es dann schon mal die eine oder andere Herausforderung. Und bei der Belastung und den Mitteldrücken bei 1000 PS hat man sich erstens entschieden, den Motor länger zu machen und die Lagerbreite über 1 mm zu spendieren. Also wir haben Stichmaß von 72 mm im Gegensatz der Serie von 68. Also da sind 4 mm zwischen jedem Zylinder gewachsen.
Ja.
Und der zweite große Änderung vom V16 war der Bankwinkel. Wenn Sie auch da beim VW, der Piech war ja immer 5 Zylinder, 10 Zylinder, 5 Zylinder. Wenn man die Geschichte, und das war auch beim VW, war es der Hauptgrund, der wollte einen VR10 haben. Der ist ein W10. Ne? Der ist zwar dann irgendwann nicht gekommen, nur in Prototypenstatus. Aber da hat man dann so eine Baureihe um diesen 10-Zylinder konstruiert und hatte dann auch diese 72 Grad Bankwinkel, war ideal für den. Und in meinen Augen leidet der 12-Zylinder oder hat er bis zum Schluss unter diesen 72 Grad gelitten, weil für einen 6-12-Zylinder ist das nichts.
Okay.
Und auch der 8-Zylinder hat. So, und das haben wir halt bei unserem 16-Zylinder geändert jetzt. Als dann die Forderung gab, 1000 PS. Und wie Sie wissen, fahren wir jetzt 1600 PS mit demselben Triebwerk.
Und nicht mal mehr Hubraum, ne?
Also gar nicht genau, mehr Aufgebot, wir haben bei den 8 Litern immer die 8 Liter geblieben und haben halt nur den Bankwinkel auf 90 Grad gemacht, so wie sich das gehört für einen 8-Zylinder oder einen 16-Zylinder und haben das Stichmaß ein bisschen länger gemacht. Nur jetzt nochmal anknüpfend an das Gespräch, was ich mit Karl-Heinz Neumann hatte zu dem 18-Zylinder, das war es dann aber auch mit der Linienfertigung auf der gleichen Linie. Also
das wäre meine Frage jetzt gewesen, ob mit dem größeren Stichmaß hat sie auch das, kein Werkzeug, was
genau,
auch wieder wurscht.
War alles klar. Wäre es im Nachhinein wurscht gewesen.
Okay.
Ja, aber wir hätten im 18-Zylinder die Leistung nicht gekriegt. Wir haben es untersucht, auch Turbo haben wir untersucht, Kompressor haben wir gesucht, aber sie haben das Problem bei einem klassischen W-Motor, dass sie eine Bank haben, die heiß und kalt zusammenläuft. Ne? Also sie haben immer eine und da war der Platz nicht für den Turbolader gewesen. Ja. Der W16 ist ja eigentlich kein richtiger W-Motor.
Nee,
das ist ein V2 VR-Motor. Ne?
Ja. Ja. Also, ich bin wirklich faszinierend.
Ja, es ist eine faszinierende Technik und der Motor ist wirklich, wirklich was Exotisches, Faszinierendes. Und der bietet so viele Möglichkeiten. Aber wo Licht ist, ist dann manches Mal ganz, ganz wenig Schatten. Und das ist halt dann das Thema Leistungsaufnahme durch den Zylinderkopf.
Unglaublich. Ja. So, und als dann die ersten Autos so kamen, was war da so? Ja, die Maßgabe, also ich meine, man hat immer diese 1000 PS vor Augen, aber es sollte ja eigentlich ein, sagen wir mal, komfortabler Sportwagen sein.
Ja, also der alle. Es gab einen ganz klaren Auftrag. Also ein Auto mit 1000 PS machen, 1000 PS war gesetzt.
Ja.
Da war nichts mehr. Dann hat der Neumann ja gesagt, 1000 PS so wahnsinnig, ich mache 1001. Märchen aus 1001 Nacht, da kam es wirklich her.
Ja.
Dann sollte das Auto 400 fahren, über 400 fahren. Das waren damals auch Zahlen. Das hat jeder
heute
gesagt.
Noch, also das ist immer noch absurd.
Ja, ist für mich das normal. Also das war jetzt 1000 PS, 400 fahren. Und es sollte auch in der Lage sein und so elegant sein, dass man abends vor die Oper fahren kann.
Genau.
Das war wirklich, und das war O-Ton und da war ich dabei. Und das ist genau der Auftrag gewesen. Und das haben wir auch hingekriegt. Das war so. Der Veyron und auch der Chiron ist im Prinzip die Evolution dazu, aber das ist das Auto, was es kann. Aber es war halt damals schon, wir haben dann angefangen mit 1000 PS und 400 fahren, das waren ja erstmal die großen Sachen. Und wie fängst du damit an? Und jeder hat gesagt, das geht sowieso nicht. Ne? Die ganze Welt, alle großen Experten da haben gesagt, das wird ja nie was, was er sich jetzt ausdenkt. Ja, und das hat uns natürlich so weit angespornt, dass wir gesagt haben, ja, jetzt erst recht.
Jetzt erst recht, ja, ja, genau.
Und dann, ja, dann haben wir da angefangen. Dann haben wir konstruktiv angefangen. Es gab ja schon Package-Vorgaben. Wir wussten schon, was wir machen wollten. Wenn man sich das genau anguckt, das erste Auto, auch das Thema Veyron und auch Chiron. Wir haben dann so ein bisschen abgekupfert vom Package, hießen die Murcielago, vom Lamborghini. Ich glaube, ja. Murcielago war.
Ja.
Diavolo war davor, oder, ist egal. Genau, da hatten wir auch die ersten Aggregateträger. Wir haben also auch, ich habe auch jetzt noch ein Auto bei Bugatti, ein Lamborghini. Nee, Diavolo. Murcielago haben danach. Jetzt weiß ich es wieder. Ja. Diavolo hießen die. Das war im Prinzip das Auto mit dem Allradantrieb, mit dem langen V12-Motor hinten.
Ja.
Als
Diablo SV hieß der dann.
Ja, oder? Genau. Ja. Ich hatte eben schon gesagt, der V12 vom Lambo ist so lang wie der 16er, also ja. Motor raus, 16er rein. Das ging.
Okay.
Das ging wirklich.
Und da hat man auch schon gleich eigentlich fast die Gewichtsverteilung gehabt.
Ja, oder? Genau. Ja. Und wir hatten halt vom Package her. Damals war der Diablo und der Lamborghini. Abgesehen vom EB110, der aber da jetzt irgendwie nicht in Betrachtung war, auch ein Supersportwagen. Es war ein Supersportwagen mit Allradantrieb. Ja. Das hatten kein Ferrari und gab es nicht. Ne? Und das war natürlich für den VW sowieso oder für den Pi sowieso Pflicht, Allradantrieb, bei 1000 PS dann sowieso. Und deswegen ist das gesamte Fahrzeugpackage von der Grundstruktur, von der Grundidee, analog von dem Lambo abgekupfert. Wir haben also den Motor rausgenommen, den 16er rein. Wir haben hinten an den 16er das Hinterachsdifferential, wie beim Lambo. Haben dann das Getriebe in Fahrtrichtung vorne im Tunnel liegen. Natürlich haben wir uns ein eigenes Getriebe gemacht. Da kam das zweite Highlight vom Volkswagen. Da ging gerade das Thema Doppelkupplung los, was ja auch ein riesen Geschäft war beim VW. Und ich glaube auch sehr, sehr erfolgreich. Also wir haben dann das Getriebe in Fahrtrichtung vorne im Tunnel. Haben dann am Ende des Getriebes den Antrieb an die Vorderachse und die Seitenwelle nach hinten für den Heckantrieb sozusagen. Und das ist original Lamborghini Diablo. Wir haben die ersten Aggregateträger gehabt und wir haben auch, und da werde ich das auch nie vergessen, auch gesagt, den Radstand wollen wir so lassen. Das ist ja schon ein ziemlich langer Radstand mit 2700 Millimeter. Und so sind wir gestartet. Genau, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Das habe ich vergessen.
Ich weiß nicht, die Entwicklung und wahrscheinlich dann die Probleme mit der Kühlung.
Nee, da gab es keine Probleme mit der Kühlung. Das ist alles Quatsch. Das ist Blödsinn. Aber so ging das jedenfalls los mit dem Fahrzeug. Also das waren dann diese 400 km/h und diese 1000 PS. Die 1000 PS da rein, ja.
Sind Sie mit dem Lamborghini mal Richtung 400 gefahren?
Wir sind gefahren, ich glaube 400 sind wir nicht gefahren, das haben wir uns nicht getraut. Das war ja dann doch ein Umbau mit dem Gitterrohrrahmen und alles. 380 oder 370, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau, okay. 360. Das war aber auch wieder da, wie ich es eben bei dem BMW beschrieb. Im Prinzip, ja, unser Aggregateträger. Der Antrieb musste immer, und das ist eigentlich auch in der Entwicklung so, sie können kein Fahrzeug und keinen Antrieb komplett neu machen und das parallel. Das heißt, wenn sie irgendwie sauber ins Ziel kommen wollen, müssen sie zumindest beim Antrieb schon mal eine Grundstruktur haben und einen Grundantrieb haben. Und wir hatten halt das Problem, klar, jetzt hatten wir das Thema W16, war damals nicht unbekannt, aber wir haben parallel den Motor mit 1000 PS gemacht, mit 4 Turboladern und das Fahrzeug entwickelt. Und deswegen haben wir uns immer versucht, Inseln zu schaffen, damit man auf der Motorseite, bevor sie überhaupt ein Auto haben, schon mal testen kann, schon mal applizieren kann. Und deswegen waren diese beiden, wir hatten zwei Lamborghinis, einen haben wir dann irgendwann uns entledigt.
Und freiwillig oder unfreiwillig?
Beides.
Was heißt das?
Nee, die Autos waren auch schon mal in der Leiterplanke und sowas. Aber wir haben den dann wirklich verschrottet. Einfach nur freiwillig. Ja. Ne, weil irgendwann müssen sie sich auch mal von Sachen trennen. Ja, ich habe jetzt über die ganzen Jahre, der steht jetzt bei Bugatti in Wolfsburg. Wenn das gesendet wird, muss man überlegen, damit kann man natürlich Preise hochtreiben, den allerersten Prototypen von Veyron. Gesichert, den habe ich über die Jahre versteckt, damit er eben nicht freiwillig verschrottet wurde. Und da sah man nochmal ganz gut, das ist jetzt, wie wir angefangen haben. Und das waren praktisch viele Konzernteile. Mhm. Zwar Motor und Getriebe waren absolute Prototypen, aber alles andere war, wir hatten Lenkrad vom Audi, wir hatten Kombi vom Bora, wir haben, ne, Klar, haben Sitze drin gehabt, Bugatti-Sitze. Aber es war wirklich der erste Prototyp. Teile aus dem Vollen geschnitzt, die auch nur analog Design war. Da war die Klimaanlage noch zu bedienen wie Passat.
Ach Gott, ja, das war richtig so.
Ja. Aber es funktionierte halt alles, ne?
Wo muss man sowas verstecken, damit der Konzern... Ja,
das sage ich nicht.
Aber Sie sind doch jetzt in Rente, jetzt können Sie doch sagen, damit andere das auch...
Ich will keine Schwierigkeiten bringen.
Okay.
Naja, es ist natürlich in der Geschichte von Bugatti, haben wir ja viele Phasen erlebt und Präsidentenwechsel erlebt. Und sie müssen auch aufräumen, muss man sich auch verstehen. Sie können nicht, wenn ich alles, was ich jemals gemacht hätte, aufgehoben hätte, das geht nicht.
Weil zum Nachhinein, ja, das ist
so, aber im Nachhinein, weil es gibt halt an dieses Auto halt sehr viele Erinnerungen. Und wir haben die ersten Autos damals im Versuchsbau gebaut bei Volkswagen. Mhm. Das war ja ein Riesenladen da mit Vorschriften. Und das haben wir nachts gebaut. Und wir sind da rein und raus wie die Friseure mit vielen Fremdfirmen, ob das ein Dallara aus Italien war oder sowas. Und wir haben das alles möglich gemacht. Das, was bei VW früher gar nicht ging. Mhm. Heute ist das ja nicht mehr so schlimm. Und dann kann ich mich daran erinnern, die Felgen da waren ja Pax-Räder. Die Felgen und die Räder sind ja auch nur für den Bugatti gemacht worden, ja? Damit sie die 400 können, damit sie die Dimensionen können, die Traglasten können. Das heißt, Michelin hatte den Reifen gemacht, ein Pax-Rad gemacht dafür. Das war damals ja dieser Notlaufreifen mit dem Pax-Ring drin. Und dann hatte er auch die Felge. Die Felge gab es ja dafür auch nicht. Und dann hatte Michelin auch aus dem Riesenklotz Alu eine Felge erstmal für die ersten Prototypen aus dem Vollen gedreht. Und ich werde es nie vergessen, dann irgendwann abends, nachts sind wir dann irgendwie raus, bin ich da raus. Und dabei im Versuchsbau war das nicht so wie, also wir wissen wahrscheinlich nicht, wie es heute ist, aber da war so alles in einer Halle. Da war der Fahrzeugbau, da war eine kleine Drehbänke, da war eine Fertigung. Also für einen Ingenieur war das ein Traumland. Traumland war das da. Und dann hatten die dann irgendwann bei der Montage festgestellt, dass sich irgendeiner verrechnet hatte. Und zwar passte die Felge nicht über den riesen Bremssattel von Brembo. Jetzt konnte aber auch keiner, wahrscheinlich weder in Deutschland noch irgendwo auf der Welt, außer in bei Michelin in Frankreich, den Reifen von der Felge kriegen. Und dann war wirklich dann abends nach Hause und dann war dieses Riesenrad, was hat ja noch einen größeren Durchmesser als diese Tonne hier, auf der Drehbank. Sie hatten noch eine große mechanische Drehbank im Versuchsbau und da war das Rad mit Reifen drauf und haben sie die Felge ausgedreht.
Nee.
Ich werde dieses Bild nie vergessen. Und das war einem Laden, der von Arbeitssicherheit und sowas von überreguliert, will ich nicht sagen, aber doch sehr streng und das war. Und alle haben, und das war, ist so die Geschichte, die Bugatti so begleitet haben, ne? Allein dieses Produkt und der Name, der zieht so, da machen alle mit.
Ja, klar.
Das ist so begeisternd, dass sie da auch keinen, da machen die alles möglich.
Aber nachdem der man gesehen hat, wie die Felge ausgedreht wurde, wird auch keiner mehr Probe fahren, oder?
Kein Problem.
War alles egal.
Also, wie gesagt, das Auto hat ja noch sehr lange Dienste für uns geleistet und es hat jetzt immer noch die Felge drauf.
Die haben ihm gesagt, der EB110, den haben Sie nie getestet. Nee. Was war Bugatti für Sie? Also ich meine, das muss ja irgendwie, also gut, wir haben es schon mal gesagt, also festgelegt 400 km/h, 1000 PS vor der Oper vorfahren. Ja. Aber was waren die Wettbewerber, die Sie gefahren haben? Also
gab keine Wettbewerber. Nein. Gefahren sind wir eigentlich alle Supersportwagen, die es so gab. Ich hatte auch aufgrund viele Lamborghinis, viele Ferraris, wir hatten Ferrari im Fuhrpark. Aber es waren eigentlich keine Wettbewerber, es waren so, ja. Ja, das war so die Zeit, wo man fast jeden Abend irgendwie so einen Exoten vor der Haustür hatte, den man fahren und zum Ausprobieren hatte, wo jeder schon dachte, wo gehört denn der hin? Aber Und wir haben halt das dritte Ziel. Gut, die 1000 PS und die 400 waren erreichbar, technisch erreichbar. Sie müssen nur lange arbeiten, dann schaffen sie das. Die andere Geschichte war halt, das Auto sollte nach unseren Ansprüchen auch halt, ne, fahrbar sein und halt diesen Anspruch, wir fahren abends vor die Oper. Und es hat nie einer verstanden, aber wir wurden immer so ein bisschen belächelt. Und mein Ziel war, und das war auch unser Entwicklungsziel, wir wollten, dass das Auto fährt wie ein Golf.
Aber wie ihr Zehnzylinder-Golf, oder?
Nee, wie ein Golf. Und ich habe es auch festgestellt, damals bei den Autos, das ist ja auch Zeiten lang her, da sind sie mit dem Diabolo auf der Autobahn gefahren. durch die Baustelle mit 100 und jeder BMW und Golf hat sie überholt, aber sie wussten nicht warum, weil sie dachten, sie sind so schnell. Das waren Rübenmühlen, auch ein Ferrari fuhr 3000 Kilometer, dann musste der in die Werkstatt. Das waren ja ganz andere Zeiten. Ne? In der Zeit habe ich eigentlich festgestellt, sie können hier alles vor die Haustür stellen, ne? Aber wenn sie morgens zum Brötchen holen, den Lupo von der Frau nehmen, dann ist das Auto nicht fahrbar. Ja. Ne? Wenn sie eben nicht in den Lambo steigen und sich da reinquälen und versuchen, die Einfahrt hier mit und die Nachbarn gucken und es jault und heult, und sondern wenn sie auf einmal in den Golf oder in den Lupo von der Frau steigen, um schnell mal in die Stadt zu huschen. Ja. So, und das war mein Ziel, weil ich diese Erfahrung hatte. Das war unser Ziel zu sagen, und mit dem Veyron passiert das nicht. Der Veyron, der macht einfach nur Spaß zum Fahren und der fährt wie ein Golf. Das ist für mich ist es ein Synonym dafür. Und das ist auch so. Der hat ein Getriebe, was schaltete, ne, als Doppelkuppler, was zu der Zeit, entweder hatten sie damals Schaltgetriebe, die man faktisch nicht mehr bedienen konnte bei den Momenten.
Kupplung, ne? Die man nicht reingetragen
hat. Kupplung, die man nicht rein, und die waren hakelig, das war beim Lambo. Ja. Oder sie hatten, das war natürlich, deswegen hatten wir damals der Vorgang, die ASG-Getriebe beim Ferrari. Die fuhren aber auch nicht besser als ein 3-Liter-Lupo, wenn sie den mal gefahren haben und dann immer ins Lenkrad gebissen haben. Oder auch jetzt den, ist ja ein Nachteil an dem aktuellen 12-Zylinder-Lambo immer noch, ne? Dieses ASG-Getriebe, okay. Wo sie halt Schaltkraftunterbrechung am Kupplung aufmachen. Und das ist bei den Leistungen, bei den Motoren eigentlich nicht mehr zeitgemäß. So, und das hatten wir. Oder sie hatten damals Wandlerautomaten, auch in solchen Sportwagen, die dann auch versucht haben, das Moment mit viel Schlupf wegzukriegen. Ne? Und das war auch nichts.
Ist ja auch ein bisschen. Man kann ja auch nicht unendlich hoch drehen. Ne?
Genau. So gesehen war halt unser Motor, der so fahrbar war mit dem Bärendrehmoment. Ne? Mhm. Mit dem Motor können Sie alles machen. Der eigentlich
ist ja nie als Sportmotor, also als Rennmotor ausgelegt worden. Das war ja nie die Intention, auch Rennen zu fahren, oder?
Nee, das nicht. Also, dazu ist halt eigentlich, passt ja auch in kein Reglement, da ist der Motor zu schwer. Nee,
genau. Also, es ist ja nicht so, sagen wir jetzt mal, wie so ein Rennwagen, der.
Es ist halt auch nur ein großer Golfmotor.
Ja,
ja das sind, so, ne? Wenn Sie sich das angucken, das ist mit 8 Litern Hubraum, sind es 4 2-Liter-Motoren. Hm. Wir sind wieder bei den 2-Liter-Motoren vom Eingang.
Ja, mit anderem Stichmaß allerdings.
Anderem Stichmaß, aber mit 500 Kubik Einzelhubraum.
Ja, das ist das Optimum. Ne?
Ja. Wir haben damals bei der Applikation, bei den 1000 PS-Motoren, haben wir viel Know-how. Da ging es dann los mit, man muss ja Golf 4, Golf 5. Keine Ahnung, mit dem 2-Liter-Golf, Turbo, ne? Dann ging das bei VW mit den Turbos los. Und wir haben viele Turbo-Know-how von diesem 2-Liter-Motor genommen. Haben das nur vervierfacht hier.
Aber Sie haben ja Registeraufladung, oder? Oder haben Sie
damals noch nicht. Damals hatten wir haben eigentlich immer, Turbolader haben wir immer selber gemacht, bis zum Schluss. Mhm. Und wir haben die Turbolader eigentlich immer auf den Punkt ausgelegt. Damals hatten wir auch keine Registeraufladung, sondern wir haben bei dem 1000 PS-Motor den Turbolader so gemacht, dass er. Der war so klein, eigentlich war er so klein, dass wir 1250 PS aus den 2-Liter-Motoren rauskriegten, das waren die 1000. Da war auch nicht mehr viel mit drin. Dann hatten die, und damit war das Ansprechverhalten natürlich wahnsinnig. Erstens hatte er einen riesen Sauger drin im Moment und hatten bei 1200 Umdrehungen quasi schon einen Turbolader-Moment von 1200 Newtonmeter. Also das war einfach unvergleichbar.
Das
gab es so nicht. Ne? Ja. Und wie gesagt, die Turbolader haben wir dann selber gemacht, weil mit den großen Turboladerherstellern damals so ging nicht. Die Kollegen hatten angefangen mit dem Borgwarner, aber die hatten nur ihr einerlei, die wollten uns nichts anpassen. Das war immer das Problem.
Zu große, ne? Turbolader und ihre Stückzahl.
Ja, die waren gar nicht zu groß, aber sie müssen ja auch vom Package, wir haben dann da 4 verschiedene gehabt, wegen Leitungsverlegung. Es wird ja dann schon eng in dem Auto. Ne? Also wenn er auch kurz ist, aber dann wird er schon halt Turbo breit. Ja. Und so war das mit dem Fahrverhalten halt auch. Ja, der war immer sehr fahrbar. Ne? Und ein Bärendrehmoment, Low-End-Torque. Jetzt muss man auch wissen, dass der VW ja damals auch und auch unser Chef, der Karl-Heinz Neumann, damals von der Dieselentwicklung kam. Mhm. Wenn Sie da sich erinnern an den Pumpe-Düsen-Motoren, die bei 3000 ihr Pulver verschossen hatten, aber bis dahin alles schwarz gemacht hatten, was war auf der Straße. Das war
die Fahrbarkeit. Fahrbarkeit in Verbindung mit diesen Riesendaten. Also Sie sagen jetzt immer, ja, vor der Oper vorfahren und damit geht einher ja auch ein bisschen Komfort. Mhm. Ansprüche und natürlich Rundumsicht und so. Und auf einmal möchte man aber 400 fahren.
Hm.
Und das ist ja Kräfte auf, die unfassbar sind.
Das also
ich kenne ein Beispiel, das habe ich mal in einer Autozeitung gelesen, allein wo man die Reifen aufpumpt, das Ventil. Das entwickelt ja schon Scherkräfte, das
darf die Reifen. Wir haben auch angefangen, das war in der Tat so. Reifen war immer das Problem, aber nicht Problem ist falsch, aber die Herausforderung, und das wussten wir von Anfang an, ne? Wir haben auch, und dann war das Thema Reifendrucksensierung, da haben wir auch, erstens weg von dem Sehensystem, weil das in der Tat mit seinen 2-3 Gramm viel zu schwer war, ne?
Zwei, drei Gramm, ne?
Genau. Wir sind dann, ich glaube, in irgendeinem Formel-1-Laden, Bero F1 ist das. Und wir haben parallel das nochmal in Dresden beim Hubschrauber in der Zentrifuge. Da haben wir das nochmal drehen lassen auf ein paar hunderttausend Umdrehungen, sodass es auch drin bleibt. Ja, das Schwierigste an dem Auto ist in der Tat, und auch wenn Sie 400 fahren, und das haben wir jetzt wirklich gelernt, ist das Thema Aerodynamik. Da oben geht das dann quadratisch ein. Der Luftwiderstand, und wir haben ausgerechnet, sie brauchen für 1 km/h dann ab 400, auch bei 390 natürlich schon, brauchen sie schon 7 bis 10 kW, um 1 km/h zu schaffen. Das ist dann auch der Hauptgrund, wenn Sie sich daran erinnern, es gibt ja auch diese mehr mit dem Schlüsselschalter und der Aerodynamikveränderung, ne? Ja. Und manche haben auch unterstellt, wir würden dann mehr Leistung machen, das stimmt nicht. Aber die Fahrbarkeit von dem Auto ist im normalen Straßenverkehr, hat das Auto ein Potenzial, aktuell auch der Chiron. Sie können auch 380 fahren auf der Autobahn. Ne? Dann regeln wir eigentlich ab. Nee, dann regeln wir ab im normalen Straßenverkehr. Aber Sie schaffen es auch wirklich, und das können Sie mir wirklich glauben, jede Autobahnkurve, die Sie so kennen, wir haben einen riesen Anpressdruck. Ne? Wir haben Abtrieb ohne Ende mit dem Flügelabtrieb. Und Sie fahren fast jede Autobahnkurve mit stehendem Gas. Das kann das Auto. Der drückt sich einfach nur auf die Straße. Hat dann natürlich den Nachteil, dass er von der aerodynamischen Effizienz nicht so gut ist. Und sie würden mit diesem Abtrieb nie die 400 schaffen.
Okay.
Dann, wie gesagt, dann bräuchten sie wahrscheinlich 10 PS, so 2000 PS, um das Auto in Handlingsposition überhaupt in die Geschwindigkeitsregion zu bringen. Und der zweite Effekt ist, wenn sie natürlich so schnell fahren und der Abtrieb steigt dann über die aerodynamischen Kräfte, dann würden sie auch keinen Reifen finden, der das kann. Ne? Also wir haben eher das Problem auch, dass wir dann mit dem Anpressdruck, mit dem Abtrieb wieder zurückmessen, damit der Reifen hält und damit die Motorleistung reicht. Ja. Und es ist ja auch nicht so schlimm, weil 400 fahren sie keine Kurven mehr. Und deswegen, das ist die mehr in der Tat von dem Schlüsselschalter. Das ist im Wesentlichen eine aerodynamische Veränderung. Das Auto hat sich nochmal ein bisschen abgesenkt, aber auch sagen, Schlaglöcher solltest du da auch nicht haben bei 400. Und wir haben den Abtrieb reduziert. Und durch diese Mittel, nämlich diese aktive Fahrwerk- und Aerodynamikmittel-Verstellung, ist es eigentlich möglich, dass sie das Auto souverän auf der Straße fahren, dass es auch elegant aussieht. Ne? Weil wenn Sie andere Supersportwagen angucken mit den riesen Flügeln, wir können den Flügel auch komplett reinfahren, sodass er gar nicht stört optisch und Sie können wirklich elegant vor die Oper fahren. Und durch diese ganzen elektronischen, vor allem wir haben eine hydraulischen Einrichtung, und Sie müssen das ja auch relativ schnell verstellen, ne, weil Sie sind von 200 auf 300 innerhalb von 3, 4, 5 Sekunden. Und da müssen Sie Ihre Aerodynamik da irgendwie in den Griff kriegen. Also wir haben riesen Hydrauliksystem schon von hier an Bord.
Allein um den Flügel gegen den Winddruck zu messen. Genau. Ne? Auch beim Bremsen fahren Sie ja auch hoch. Ne?
Ja. Aber das ist im Prinzip genau die Einrichtung, die es Ihnen ermöglicht, eben normal zu fahren, auf der Autobahn schnell zu fahren, im Handling schnell zu fahren, elegant vor die Oper zu fahren, aber auch zu modifizieren, dass wir 400 schaffen.
Wenn es ein bisschen mehr sein darf. Darum soll es auch in der kommenden Woche bei mir gehen, denn das Ende der Fahnenstange war ja noch lange nicht erreicht. Und wir müssen noch über zahlreiche Ableger des Bugatti reden. Und vor allem hat auch Ferdinand Piëch nicht locker gelassen und die Mannschaft weiter vor sich hergetrieben. Mit immer absurderen Leistungswünschen in Verbindung mit Autos, die immer leichter zu fahren sein sollten. Die Quadratur des Kreises bei Bugatti. Nächsten Donnerstag geht's hier weiter. Bis dahin, gute Fahrt und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.